Werbung.
Und jetzt ein wenig Werbung.
Mir ist neulich was richtig Peinliches passiert. Ich habe für die Recherche für diesen Podcast versucht, ein Abo abzuschließen bei einer Online-Zeitung, bei der ich schon ein Abo hatte. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich mittlerweile komplett den Überblick verloren habe über all die Zeitungsabonnements, die ich mittlerweile für diesen Podcast abgeschlossen habe und dass ich mir das unbedingt mal angucken sollte.
Oh, ich fühl's. Ich habe es ein bisschen vergleichbar mit Streaming-Abos.
Das wundert mich gar nicht.
Nee, gar nicht. Ich bin so die Person, die du fragst, ey, hast du da und da Premium? Und ich sag immer ja, weil ich für alles Premium habe. Und ich habe wirklich mittlerweile einfach total den Überblick verloren. Ich habe schon versucht, manuell die alle abzubestellen, aber mein Konto sinkt halt weiter. Und ich habe mir jetzt halt fest vorgenommen, dass ich halt jetzt mal einen Überblick kriegen muss, weil ja, ich habe ihn nicht und mit fast 30 ist das langsam ein bisschen kritisch.
Ich finde das richtig unangenehm. Es gibt ja Leute, die vielleicht so ein bisschen, wie du es gerade beschrieben hast, die ihre Finanzen eher nicht so genau angucken. Mich macht das total nervös. Ich brauche mega Transparenz dabei und gucke mir auch das jeden Monat an und meine Finanzen jeden Monat an. Aber diese Abo-Geschichte mit den Zeitungen, das kriege ich einfach nicht in den Griff. Das ist meine Achillesferse.
Ich bin da eher die Vermeiderin. Also ich gucke da lieber nicht so hin. Ich mache die Augen zu und hoffe, dass es schon gut läuft. Und tut es jetzt aber ja nicht. Aber deswegen haben wir heute Finanzguru dabei. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine App, in der man in unserem Fall all seine Abos und Verträge im Überblick hat und sie dann auch in der App selbst kündigen kann, was ich sehr praktisch finde. Ich habe Finanzguru tatsächlich das erste Mal bei Höhle der Löwen gesehen. Mittlerweile haben sie, soweit ich weiß, über 3 Millionen Nutzer.
Es ist auch total einfach zu benutzen, weil man tatsächlich alle möglichen Formen von Konten mit der App verbinden kann. Das Girokonto, die Kreditkarte, das eigene Depot und sogar Kryptowährung. Und die App selber erkennt eben Abos automatisch. Man kann kompletten Überblick bekommen über das, was man ausgibt, was man einnimmt, über die eigenen Verträge. Und ich glaube, gerade für unser Streaming- und Zeitungsabo-Chaos wäre das echt top. Man kann die App an sich kostenlos nutzen und wenn man quasi mehr Features als in der Basic-Version haben will, kann man auch Finanzguru Plus abschließen, wo man zum Beispiel Budgets festlegen kann oder auch Prognosen bekommt. Und das kostet dann 2,99 € im Monat.
Dieses Finanzguru Plus könnt ihr grundsätzlich 7 Tage lang kostenlos testen. Mit unserem Code BLACKBOX, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr aber 3 Monate Finanzguru Plus gratis zum Testen. Dafür müsst ihr euch einfach nur die App runterladen, euer Konto verbinden, Profil anlegen und den Code eingeben. Das Ganze gilt für Neukunden oder Neukundinnen. Und ja, ich würde sagen, bringt ein bisschen Licht in euer Abo-Chaos und generell in eure Finanzen, weil seid nicht so wie ich.
Seid nicht Maxi.
Seid schlau, seid nicht Maxi.
Werbung Ende. Werbung Ende.
Kann man jemanden lieben und trotzdem fremdgehen? Warum betrügen Menschen ihre Partner, obwohl sie vorher überzeugt waren, dass sie niemals so jemand wären? Eigentlich ist das doch unerhört.
Willkommen bei Blackbox, der Psychologie-Podcast, der dich mitnimmt in die Tiefen der menschlichen Psyche.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum Menschen fühlen, denken und handeln. In Extremen wie im Alltag.
Dabei verbinden wir Psychologie mit echten Geschichten direkt aus dem Leben. Von Beziehungen über Verbrechen bis hin zu außergewöhnlichen Case Studies.
Du wolltest schon immer verstehen, was in unserem Kopf passiert? Dann bist du hier genau richtig.
Maxi, ich habe den Eindruck, dass Betrügen in Beziehungen ein Thema ist, das mit am häufigsten besprochen wird in Freundesgruppen, in Sozialgefügen, in Beziehungen selbst. Also mein Eindruck ist, dass es eins der meist diskutiertesten Themen überhaupt. Empfindest du das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also sowohl hypothetisch als auch wirklich passiert, habe ich das Gefühl, ist das ein Thema, was immer mal wieder aufkommt. Und wo auch jeder irgendwie ganz unterschiedliche Ansichten zu hat. Also sowohl, bei der Frage, was Betrügen ist, also wo das losgeht, was noch okay ist und was nicht, als auch mit, wie würde ich persönlich damit umgehen, betrogen zu werden. Es geht ja von, okay, nee, ich würde mit der Person zusammenbleiben und würde versuchen, daran zu arbeiten, zu, ich würde sofort Schluss machen. Also da gibt es so viel unterschiedliche Arten und Weisen, das zu sehen und damit umzugehen, dass man das, glaube ich, gar nicht so richtig in so eine kleine Folge packen kann. Aber wir wollen ja auch gar nicht so richtig heute darüber reden, wie man das sehen kann und wie man damit umgehen kann, sondern viel eher so, warum Menschen denn sowas überhaupt machen.
Ich glaube, das ist auch so der aufgeladenste Teil daran überhaupt. Den Satz, den ich am häufigsten höre, ist sowas wie einmal Betrüger, immer Betrüger.
Ja.
Oder Fremdgeher oder Fremdgeherin. Oder halt auch sowas wie, ja, wenn du das einmal machst, dann wirst du das wieder machen und solche Leute sind, und dann füge hier ein beliebiges Schimpfwort ein. Und ich liebe auch die Formulierung solche Leute, als würde es die komplette Person definieren. Also ich will damit kurz vorab, wie immer, nicht sagen, dass ich das in Ordnung finde, seinen Partner zu betrügen oder seine Partnerin zu betrügen. Und wir wollen damit auch nicht verharmlosen und sagen, das ist schon okay, da muss man einfach ein bisschen Verständnis haben. Ich finde, Fremdgehen hat ganz viel mit Grenzen setzen zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar auf beiden Seiten, interessanterweise. Ich finde, Fremdgehen ist ein durch und durch ein Grenzenthema und ein Bedürfnisse-Thema. Weil, also ich habe selber in meinem Bekannten- und Freundeskreis sowohl Menschen, die betrogen wurden, als auch Menschen, die selber ihre Partner betrogen haben. Und ich glaube, der wichtigste Take ist irgendwie zum einen das Thema, es geht um Grenzen und es geht um Bedürfnisse. Und das andere ist meine persönliche Annahme, dass Fremdgehen selten eine einzelne Entscheidung in einem bestimmten Moment ist, zu sagen, ich bin jetzt jemand, der seinen Partner betrügt, ich betrüge den jetzt, sondern hängt mit ganz vielen unterschiedlichen kleinen Grenzverschiebungen zusammen. Und natürlich können wir heute nur einen Ausschnitt davon besprechen, weil es natürlich am Ende des Tages wahrscheinlich so viele Gründe dafür gibt, jemanden zu betrügen, wie es Menschen gibt, die das tun.
Ja. Und da möchte ich auch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich habe da jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber wenn wir von Menschen reden, die das tun, oder du vorhin gesagt hast, solche Menschen, das hört sich an, als ob das voll wenig Leute tun würden, so eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, die so schlimm ist und ihren Partner betrügt. Das passiert tatsächlich wirklich, wirklich sehr oft. Und viele, viele, viele Menschen haben schon mal ihren Partner betrogen. Es ist also nichts, was irgendwie nur eine kleine Gruppe von Menschen macht, sondern das ist was, was immer wieder passiert und sehr häufig auftritt und dementsprechend auch ein Thema ist, was so in dem Sinne, finde ich, kein Tabu sein darf, weil es einfach halt was ist, was Dinge sichtbar macht, was vielleicht nicht erfüllte Bedürfnisse sichtbar macht, was nicht gesetzte Grenzen sichtbar macht, was vielleicht manchmal auch Bindungsunfähigkeiten sichtbar macht oder auch manchmal kann Fremdgehen ja auch eine Symptomatik sein von verschiedenen psychischen Erkrankungen ja auch, so im Sinne von Selbstsabotage oder Selbstschädigung, kann auch sein. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen eher ins Extreme gehend, aber kann auch ein Grund dafür sein. Das heißt, ich will damit nur sagen, es ist was Menschliches. Und gleichzeitig aber was natürlich trotzdem komplett in der Verantwortung der Person liegt, die fremdgeht.
Ich habe jetzt mal mir den Spaß gemacht und während du das gerade erzählt hast, nachgeguckt. Und es gibt unterschiedliche Studien und Erhebungen dazu, aber man spricht von, also eine Studie spricht von 15% der Frauen und 21% der Männer, die in einer Beziehung schon mal sexuellen Kontakt mit einer anderen Person hatten. Es gibt aber auch andere Umfragen, die von 25% sprechen. Und da geht es aber nur um sexuellen Kontakt zu jemand anderem. Also emotionales Fremdgehen wie heimliches Schreiben oder auf Dating-Apps sein, das kommt noch deutlich häufiger vor. Also solche Leute machen roundabout mindestens ein Viertel der Bevölkerung aus.
Du hast ja vorhin gesagt, fehlende Bedürfnisse oder fehlend erfüllte Bedürfnisse und Grenzen. Mein Eindruck ist, auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Paartherapien denke, die ich bisher gemacht habe, dass es ganz oft, ich habe das Gefühl, am häufigsten darum geht, dass da eine Unzufriedenheit mit der Beziehung so herrscht. Und dass da einfach, ja, wie du gesagt hast, Bedürfnisse sind, die nicht erfüllt werden. Die Person es vielleicht angesprochen hat, vielleicht auch nicht, aber da einfach in der Beziehung so eine grundsätzliche aktuelle Unfähigkeit besteht, irgendwie das richtig zusammen zu bearbeiten. Und dass dann aus dieser Unzufriedenheit heraus diese Entscheidung getroffen wird, fremd zu gehen, was dann sich anfühlt wie so ein auf einmal aus dem Nichts gehe ich jetzt fremd, was aber ganz oft so einen Vorlauf hat, so einen Vorlauf von vielen Bedürfnissen, die nicht erfüllt werden, Unfähigkeiten, Dinge anzusprechen und Dinge zu klären und auch, wie du sagst, fehlende Grenzsetzungen, sowohl von der Person, die fremd geht, denn wenn diese Person ja klare Grenzen setzen würde, könnte sie zum Beispiel auch sagen, hey, die Beziehung funktioniert so für mich nicht, wenn ich das und das nicht habe, nicht erfüllt bekomme, dann muss ich gehen. Das wäre ja eine Grenze, die diese Person setzen könnte, was vollkommen legitim wäre. Und indem sie ja dann eben fremd geht, übergeht sie zum einen eben die eigene Grenze, wahrscheinlich auch eben, diese Person möchte wahrscheinlich keine Person sein, die fremd geht, also diese eigene Grenze zu übergehen und auch natürlich gleichzeitig eben in der Beziehung Grenzen zu übergehen.
Ja, 100%. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist auch meine Perspektive und auch das, was ich am häufigsten mitbekomme, ist, dass ja Leute, die in ihren Beziehungen betrügen, häufig große Herausforderungen damit haben, über die Dinge zu reden, die sie brauchen.
Ja.
Oder, das ist das Zweite, also das, was du gerade beschrieben hast. Und das Zweite, das ich häufig sehe, ist ein deutlich höheres Bedürfnis nach Bestätigung, das quasi durch diese Art von Beziehung, die sie führen, nicht gegeben ist. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Bedürfnisse, die auch bei Menschen parallel bestehen können. Zum einen das Bedürfnis nach Sicherheit, also unser Bindungssystem, was unter anderem ein Grund dafür sein kann, dass wir Beziehungen eingehen. Und auf der anderen Seite fühlt es sich aber gut an, ein bisschen zu flirten und mit anderen Leuten zu reden und sich bestätigt zu fühlen. Und jeder kennt das, dass die zum Beispiel erste Datingphase ist sehr aufregend. Da wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Es ist super spannend und exciting und kribbelig. Und das hast du natürlich nach, keine Ahnung, 5 Jahren Beziehung, 10 Jahren Beziehungen, hast du das viel weniger. Und das ist liegt in der Natur der Sache, dass du das nicht hast, weil die Beziehung sich verändert und sich auch verändern muss. Und ich glaube, das, was ich am häufigsten gesehen habe bei bei Personen, die ihre Partner tatsächlich nach längerer Zeit betrügen. Also es gibt ja Menschen, die starten schon in Beziehungen und nach den ersten 2 Monaten haben sie den Partner schon betrogen. Das ist für mich was anderes. Also da vermute ich dann immer ein anderes Bedürfnis dahinter, als bei Menschen, die nach 5 oder 6 Jahren das erste Mal fremdgehen. Weil ich da immer wieder sehe, also ich merke das auch an mir selber tatsächlich, dass wenn man in so eine Bar geht und ein bisschen mit Leuten flirtet, so das fühlt sich ja gut an.
Ja.
Und die Frage ist, ist man in der Lage dazu, die Grenze zu setzen, früh genug, bevor man eine Regel in der Beziehung bricht, die man gemeinsam vereinbart hat? Zum Beispiel, ich küsse niemanden anders oder ich tanze mit niemandem anders oder ähnliches. Oder macht man das weiter und überschreitet diese Regel und diese Grenze, um dieses Dopamingefühl zu bekommen, dieses Aufregungsgefühl zu bekommen? Und ich habe das Gefühl, dass Menschen, die nach vielen Jahren betrügen, häufig dieses Gesehenwerden nochmal haben wollen und dieses Aufregende und dann aber die Grenze nicht ziehen, sondern immer noch einen Schritt weitergehen und noch einen Schritt weitergehen und das ist ja alles so aufregend. Und dann ist man plötzlich an einem Punkt, an dem man ganz viele Regeln der Beziehung gebrochen hat und im Zweifelsfall schon mit jemandem anders im Bett gelandet ist. Und zwar nicht, weil man sich an dem Abend entschieden hat, ich betrüge heute meinen Partner, sondern weil man es versäumt hat, das Bedürfnis nach aufregenden neuen Dingen entweder woanders zu erfüllen, weil es gibt ja viele andere Möglichkeiten, oder die Grenze früh genug zu setzen.
Ja, und worauf ich auch noch gerne kurz eingehen würde, ist, dass es ja auch nicht automatisch bedeutet, dass diese Person ihren Partner, ihre Partnerin nicht liebt. Also es wird ja auch immer oft so vorausgesetzt, ja, dann liebst du mich nicht. Es wäre schön, wenn der Zusammenhang so einfach wäre. Ich glaube, das würde vieles erleichtern, aber so ist es halt in vielen Fällen nicht. Sicherlich gibt es einige Fälle, in denen das so ist. Wir sind wieder bei dem Thema, es gibt so viele Gründe wie Menschen, die das tun. Aber in vielen Fällen hat Liebe damit nicht wirklich was zu tun, sondern eben, wie du sagst, diese Bedürfnisse, dieser Wunsch nach Bedürfnissen zu erfüllen, Exploration oder eben auch so Dinge wie am Anfang der Beziehung, wie du gerade gesagt hast, da denke ich zum Beispiel eher an so Dinge wie Selbstsabotage oder sowas. Mhm. Und es hat so viele andere Faktoren, dass es nicht automatisch heißt, dass die Person ihre Partnerperson nicht liebt, sondern ganz oft hat es ganz viel mit der Person in sich selbst zu tun. Eben, wie wir gesagt haben, mit Grenzen, mit Bedürfnissen, mit vielleicht eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Ihr wisst, wir haben immer den Gedanken oder unsere Haltung ist, erwachsene Menschen haben die Verantwortung für ihr Verhalten. Das heißt, auch wenn jemand eben damit bestimmte Vorerfahrungen reingeht und deswegen dieses Verhalten zeigt, als erwachsene Person ist es in der Verantwortung dieser Person, sich nicht dementsprechend zu verhalten. Und wenn sie merkt, dass sie es immer wieder tut, sich dann Hilfe zu holen und da die Verantwortung für zu übernehmen. Also quasi das auf die eine Seite gestellt und auf der anderen Seite eben gestellt. Das heißt nicht immer, dass die Person eine andere nicht liebt, sondern kann mit ganz vielen anderen Dingen zusammenhängen, die keine Rechtfertigung sind, aber vielleicht eine Erklärung, um zu verstehen, warum Menschen tun, was sie tun.
Und ich glaube, der Grund, weshalb man dann sagt, ich bin nicht so jemand, ich bin nicht einer von denen, ist die klassische kognitive Dissonanz, weil auf der einen Seite haben wir im Selbstkonzept, jeder von uns hat für sich festgeschrieben, ich bin kein Mensch, der jemanden betrügt, ich bin kein Mensch, der fremdgeht, weil wir nicht so jemand sein wollen. Und wenn wir es dann doch tun, dann passt das ja nicht zu unserer Vorstellung davon, wer wir sind. Und daher kommen diese Rechtfertigungsmechanismen, dieses, es war nur einmal, es hat mir gar nichts bedeutet. Ja, ich war in unserer Beziehung nicht mehr zufrieden und ich habe ja versucht, das anzusprechen, aber ich konnte nicht. Oder ja, im Grunde hatte ich dir vorher schon gesagt, dass ich diese Beziehung nicht mehr will. Also eigentlich war ich Single. Das sind alles Versuche, um sich selbst quasi nicht, wir wollen uns selber nicht schlecht sehen. Wir wollen kein schlechtes Selbstkonzept, kein negatives, unangenehmes Selbstkonzept haben. Und deswegen rechtfertigen wir unser Verhalten. Und genau daher kommt auch dieser Satz. Und das hängt, finde ich, auch ganz viel damit zusammen, dass Menschen, gerade die dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, die so sehr moralisch sagen, ich würde meinen Partner oder meine Partnerin, meine Partnerperson niemals betrügen. Das machen nur die anderen, aber ich würde das niemals. Kennst du so jemanden?
Auf jeden Fall. Ich kenne zu 1000% mehrere Menschen, die das ganz sicher sagen. Und ich glaube, dahinter steht ja auch so dieser Wunsch, so von wegen, sich darin auch sicher zu fühlen. So, ich würde das nicht machen. Ich bin nicht so, ich, quasi mein Selbstwert ist da nicht in Gefahr. Ich würde das nie tun. Ich habe das Gefühl, es ist ja auch so eine Absicherung, weil wenn ich davon ausgehe, dass es auch mir passieren kann, dann ist es ja was, was potenziell mein Selbstwert und vielleicht auch meine Beziehung irgendwie ins Kippen bringen könnte, was es ja natürlich könnte.
Ja, weil man dann die Grenze vielleicht auch nicht mehr so hart setzt für sich selbst. Wobei, und es kostet natürlich auch noch mehr Anstrengung, ne? Es kostet Anstrengung, sich bewusst zu machen, dass man jederzeit in der Lage wäre, seinen Partner zu betrügen und sich gleichzeitig aber bewusst dagegen entscheidet. Und dass man die Macht hat, sich bewusst dagegen zu entscheiden. Und es gibt ja, das wird von Leuten ganz häufig unterschätzt, es ist auch so ein bisschen, viele Menschen überschätzen sich selbst in ihrer Charakterstärke. Das muss man ehrlicherweise so sagen und sind der Meinung, sie sind loyal bis zu dem Moment, wo sie es nicht mehr sind. Und ganz viele Menschen unterschätzen situative Faktoren. Also bestimmte Dinge, die in bestimmten Situationen auftreten, sowas wie emotionale Nähe, Alkohol oder unterschiedliche Lebensphasen. Und dann kommt am Ende die Aussage, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, weil man selber unterschätzt, wie schnell man da reinrutscht. Long story short, Betrügen ist Learning Nummer 1. Betrügen ist keine Entscheidung, die in dem Moment getroffen wird, sowas wie, ich betrüge meinen Partner heute Abend, sondern es sind ganz viele kleine Entscheidungen in den meisten Fällen, bis es dahin kommt. Nummer 2, die Menschen, die fremdgehen, sind gar nicht so wenige, sondern ungefähr ein Viertel unserer Gesellschaft. Also wenn ihr das nächste Mal sagt, die anderen, dann denkt daran, dass das ungefähr jede vierte Person ist. Und wenn ihr es selber schon getan habt, dann guckt euch an, warum ihr es getan habt, aber seid euch sicher, ihr seid nicht alleine damit. Die Tatsache, dass Leute sagen, ich bin nicht so jemand, der fremdgeht, hängt ganz viel damit zusammen mit dem Thema kognitive Dissonanz, also sich selbst nicht schlecht fühlen wollen und der Tatsache, dass wir immer glauben, dass unser Charakter so viel stärker ist als situative Einflüsse.
Und was ich gerne noch hinzufügen würde, ist, ihr seid auch nicht schwach, wenn ihr als betrogene Person dann sagt, ich möchte trotzdem an der Beziehung arbeiten. Das ist ja auch was ich häufig höre. ihr seid nicht schwach, wenn ihr sagt, ich möchte mir das mit meinem Partner zusammen angucken. Ich finde es sogar sehr stark, dazu sagen, ich probiere es mit dir und wir arbeiten daran. Wichtig dafür ist natürlich, dass der andere auch bereit ist, daran zu arbeiten und dass dann auch wirklich eine Veränderung stattfindet. Und dass, wenn ihr merkt, dass das nicht passiert, dass ihr dann auch auf eure eigenen Grenzen und Bedürfnisse achtet.
Wenn ihr mehr über das Thema Betrügen oder ich betrüge meinen Partner hören wollt und wir eine längere Folge dazu machen sollen, dann schreibt das total gerne in die Kommentare. Ansonsten hört euch gerne unsere anderen Unerhört und Unnormal Folgen an. Da sprechen wir über unsere dunkelsten Gedanken und über die Frage, ist es normal, das füge hier beliebigen Gedanken ein und erklären euch das Ganze psychologisch. Aktiviert gerne die Glocke, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt und abonniert gerne den Podcast.
Werbung.
Heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Empfehlung für euch dabei. Der Podcast Psychoaktiv von Steffi. Ein Podcast, bei dem ihr noch mehr wissenschaftsbasierte Informationen rund um psychoaktive Substanzen bekommt. Tatsächlich hören wir selbst gerne regelmäßig rein und jedes Mal können wir wirklich etwas Neues davon mitnehmen. Steffi ist nämlich selbst Suchttherapeutin und Sozialarbeiterin und beschäftigt sich seit ihrem 18. Lebensjahr mit den verschiedensten Themen rund um Drogen. Ich habe erst vor kurzem eine Folge gehört, die gerade für die Neurobiologie-Fans unter euch ein absolutes Gem sein könnte. Das ist die Folge, ist MDMA, also Ecstasy, neurotoxisch? Verändert der Konsum davon das Gehirn so nachhaltig, dass es sich nicht mehr erholen kann? Ich fand's super spannend und habe die Folge durchgesuchtet. Falls ihr jetzt Sorge habt, dass das Ganze für euch etwas zu wissenschaftlich oder vielleicht zu hochgestochen sein könnte, keine Sorge. Steffi schafft es nämlich, diese Dinge super verständlich zu erklären. Ihr braucht weder Neuro- noch Drogenvorwissen, um mitzukommen. Den Link zu Psychoaktiv findet ihr in der Folgenbeschreibung in unserem Linktree. Und jetzt gibt es nichts mehr zu tun, als euch ganz viel Spaß beim Reinhören zu wünschen.